Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 142, heute mit der Review zu WWE Clash of Champions. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie schon bei der Vorschau ist auch der Ulrich Steppberger von der M-Games wieder bei mir. Guten Tag.
Guten Tag.
So, ja, der letzte Pay-Per-View des Jahres ist auch jetzt mal endlich mal Geschichte. Wir haben letzte Woche ja schon ein bisschen über die Card geplaudert und jetzt gibt es dann das endgültige Resümee hier. Bevor wir loslegen, Ulrich, nochmal einmal das lustige Housekeeping hier. Ne? Ihr wisst da draußen, wie ihr uns erreicht. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Es gibt unsere Website headlock.de. Es gibt uns vor allem auch bei Patreon. Das heißt also, wenn ihr uns da noch unterstützen möchtet und dafür noch mehr von uns hören möchtet, patreon.com/headlock.de. Da gibt es uns da. Und ansonsten, was gibt's noch? Genau, könnt ihr bei iTunes natürlich anhören oder über den RSS-Feed, aber wenn ihr das hier hört, dann tut ihr das wahrscheinlich auch. Also von daher alles gut. Und damit würde ich mal sagen, so ja, starten wir einfach mal mit der Card durch. Ne? Also wir waren ja beide so ein bisschen verhalten euphorisch letzte Woche, als wir noch darüber gesprochen haben, wie dieser Pay-Per-View wohl ausgehen wird. Ich muss sagen, so um jetzt mal so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen, ich fand es gar nicht so schlimm, wie ich es mir gedacht habe. Wie war das bei dir?
Ja, kann man so sagen, es war ein bisschen verkehrte Welt. Allerdings die Sachen, wo ich eher gedacht hätte, das wird nichts, die waren überwiegend mit, nicht alle, aber überwiegend besser als erwartet. Und da Sachen, wo ich mir ein bisschen mehr erwartet habe, die waren teilweise ganz furchtbar.
Hast du es dir eigentlich live angeschaut oder nicht?
Ich habe es uns doch live angeschaut, weil live ist halt einfach immer noch was anderes. Es gab auch nur einmal eine kurze Phase, wo das Bild dann ein bisschen schlecht war. Konnte ich mit leben, ging alles ganz gut. Und ich habe ja auch darauf spekuliert, dass es nicht ganz so lang dauert wie angekündigt. So war es ja letzten Endes auch. Ja. Und wobei ich sagen muss, Talking Smack hinten nach war diesmal eher ein Ticken langweilig. Wer das unbedingt anschauen will, es gibt mal kurz eine Sequenz, wo zwei Sieger feiern hinter der Bühne. Das war ganz nett. Das Geblabbel war so lala. Aber ich meine, wenn Sam Roberts dabei ist, ist halt auch nichts zu erwarten. Also der Rosenberg hat seinen Zweck, finde ich inzwischen. An den habe ich mich gewöhnt. Sam Roberts hat eine blöde Frisur und eine nervige Stimme. Und das war es leider.
Tja, also ich muss sagen, ich habe mir Talking Smack gar nicht angeschaut. Ich war gestern ja wieder unterwegs irgendwie bei den Kollegen von WXW. Da haben wir was getaped, was dann demnächst auf WXW Now erscheinen wird. Was das genau ist, erfahrt ihr dann irgendwie später bei den Kollegen. Und deswegen bin ich gestern Abend erst irgendwie um 6 Uhr nach Hause gekommen und muss auch leider sagen, dass ich danach auch so durch war, dass ich so die Hälfte der Card geschaut habe und ich glaube, ich bin dann bei den Bludgeon Brothers gegen Brazenko, bin ich dann tatsächlich eingeschlafen und bin dann irgendwann aufgewacht, als dann irgendwie die nächste Show automatisch gestartet ist oder so. Und dann habe ich mir auch gedacht, so komm, es hat heute nicht sollen sein, du bist einfach platt, weil ich war auch dann gestern sehr früh unterwegs und das Schlimmste war ja, ich bin dann morgens früh irgendwie um 7 Uhr aus dem Haus gegangen, weil wir um 8 Uhr angefangen haben. Ich gehe morgens früh aus dem Haus und es liegt Schnee und ich wohne in Köln. In Köln liegt kein Schnee.
Und in Köln wird Schnee anders verwendet.
Ja, eben. Ja, das ist richtig. Nein, und das war halt auch von der Fahrt her super kacke einfach. So im Dunkeln durch den Schnee fahren, das ist man als Kölner nicht gewohnt. Und dann ist man am Abend direkt durch. Naja. Ja, dann lass uns einfach mal die Card von unten nach oben durchgehen, wie man so schön sagt. Wir starten natürlich wie immer mit der Kickoff-Show. Da gab es das von uns so heiß ersehnte Match zwischen Mojo Rawley und Zack Ryder, also die Hype Bros, gegeneinander, wie die Mega Powers damals, Hulk Hogan und Randy Savage. Wie gefällt dir der neue Mojo?
Er hat einen gewissen, also er hat jetzt zumindest irgendwie ein bisschen mehr außer rumschreien und gehypt sein. Also sein ich bin jetzt ein ernsterer, frustrierterer, ein Dark Mojo sozusagen. Ich finde das. Er hat jetzt zumindest ein bisschen Potenzial. Also ich fand das Match auch ordentlich. Es war halt, ich meine, es war einfach da, man muss es nicht gesehen haben, aber wenn man es gesehen hat, muss man nicht traurig sein, dass man es gesehen hat. Das ist schon mal für diese Paarung, glaube ich, ein großes Lob.
Ja, ich habe mir halt gedacht, also mir war der Entrance halt ein bisschen zu energetisch, um es mal so zu sagen. Also ich finde, dass er diesen ernsten Blick, den bringt er echt gut rüber. Das hat er ja auch nach dem Turn gegen Zack Ryder, das finde ich, das hat er auch gut gemacht da. Also dieses Starren und fast so ein bisschen Psychomäßige, was er da an den Tag legt. Das hat mir gut gefallen. Zugleich fand ich dann aber, dass der Entrance mir da nicht ernst genug gewesen ist. Also da war noch zu viel Hype drin, meiner Meinung nach. Ich finde, da hätte er ein bisschen zwar motiviert sein können, aber halt nicht so eben so komplett drüber irgendwie, dass er da quasi aus der Sprinterposition zum Ring rennt, fand ich ein bisschen albern.
Ja, so Football-mäßig, klar, das war doof, ja, diesen Huddle, nicht Huddle, halt vorm Down quasi sich niederkauen und dann los springen, genau. Den Offensive Lineman so ungefähr, nicht so.
Aber ansonsten
war, also das Match war ordentlich, war wirklich gut, war auch ein bisschen heftiger, wie man es, also heftiger, ein bisschen rüder, wie man es vielleicht gedacht hätte. Und es hat der gewonnen, der gewinnen musste, so ungefähr. Und es hat eigentlich ganz ordentlich funktioniert. Also es gab schon deutlich schlechtere Kickoff-Show-Matches.
Ja, ich muss auch sagen, dass das wahrscheinlich mein liebstes Mojo-Rawley-Match ist. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass mir vorher kein anderes Mojo-Rawley-Match eingefallen wäre, was ich mag. Also das war okay. Das konnte man sich angucken, trotz Mojo-Rawley und allem drum und dran. Das war schon in Ordnung so.
Wobei,
ich fand auch diese...
Ja, nee, du zuerst.
Ich fand auch diese Finishing-Sequenz ganz geil, wo er dann Zack Ryder quasi da mit dem Elbow, mit dem Vorarm ausgenockt hat. Das fand ich ganz gut als Finisher, weil das auch so den endgültigen Bruch quasi mit dem alten Charakter und mit den Hype-Bros irgendwie da so ein bisschen unterstrichen hat. Das fand ich so als Knockout-Punch zum Ende fand ich das gut, das hat mir gefallen.
Ja, ich finde es einfach auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es erschreckend oder gut finden soll, dass die Story rund um Zack Ryder und Mojo Rawley so relativ langfristig und sinnvoll strukturiert und nachvollziehbar ist. Ich meine, das war natürlich aus der Tatsache, das war ja so nicht geplant offensichtlich. Hätte sich der Ryder bei dem Contender-Match nicht verletzt, dann wäre es alles ganz anders weitergelaufen, erstmal zumindest. Und dann kommt seine Rückkehr und dann verliert der die Matches und Mojo wird immer frustrierter. Es ist quasi schlüssig inszeniert und erzählt ein bisschen. Was für zwei so Charakter aus der dritten Reihe, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen deprimierend ist, wenn man schaut, wie viele große Namen gerade auch bei SmackDown und natürlich auch bei Raw rumeiern und haben keine definierte Position. Dann hat man einen, ich sag mal, einen Ty Dillinger, der leider völlig, wo ist der eigentlich? Den hat man überhaupt, den sieht man gar nicht mehr. Der ist doch sicher populärer und relevanter, sollte man meinen, wie diese zwei Menschen. Oder dann hat man lassen wir es gleich ganz oben, eine Asuka, die bei Raw irgendwie auch nicht so, niemand weiß, was man mit ihr anfangen soll. Oder die ganze Frauendivision von SmackDown. Aber Ryder und Rawley, die haben sie gut verpackt, storytechnisch. Also das ist ein bisschen, wenn es bei so kleinen, sage ich schon, so gut funktioniert, wäre doch schön, wenn es bei den großen besser wäre noch. Aber tja.
Vielleicht ist da auch einfach weniger mehr, weißt du? Da hat man vielleicht gedacht, man hat wenig Zeit dafür, um das aufzubauen, machen was einfach, dafür aber effektiv, weißt du? Und bei den anderen, da denkt man da vielleicht einfach zu kompliziert. Also gerade, glaube ich, bei einer Asuka, da hat man, glaube ich, auch einfach Angst, die in irgendwelche Wunder wie wirklich exponierte Rolle, ich meine, sie ist ja in der prominenten Rolle so, aber man weiß halt noch nicht so genau, wie man die handeln muss, ne? Und ich glaube, da geht man prinzipiell eher vorsichtig vor, als dass man da zu viel übereilt oder sonst irgendwas, weil man da natürlich auch dann mehr kaputt machen kann, als bei einer Fehde zwischen Mojo Rawley und Zack Ryder, weißt du?
Ja, wobei natürlich bei Raw gerade das Problem hast, dass da gerade zwei große Storylines laufen bei den Frauen, die sich nicht vereinbaren lassen, zu Recht. Du hast die Absolution und du hast Asuka und die existieren nebeneinander und dürfen nicht agieren so richtig miteinander, weil sie beide noch nicht, also Absolution funktioniert ja recht gut eigentlich im Gegensatz zu anderen Sachen, sag ich jetzt mal. Aber die Asuka, die ist jetzt halt ein bisschen so, hängt da mittendrin so, statt dass sie vorher die Luft gehabt hätte, um ihre Story zu haben, sag ich jetzt mal. Also es ist halt schlechtes Timing in der Hinsicht. Aber gut, werden wir ja sehen.
Genau.
Jedenfalls, die zwei, es war ein gutes Kickoff-Match, das hat schon mal gut angefangen.
Genau, das war absolut in Ordnung und der Pay-Per-View an sich startete dann mit dem Kampf um den United States Champion-Titel mit Baron Corbin, dem Champion, gegen Glorious Bobby Roode und Dolph Ziggler. Dolph Ziggler wieder nur mit seinem ganz minimalistischen Entrance quasi, einmal kurz die Musik angespielt und dann dunkler Hintergrund. Ja, Baron Corbin finde ich mittlerweile vom Entrance her mega cool und Bobby Roode nutzt sich langsam bei mir leider ab, muss ich so gnadenlos sagen. Und funktioniert halt immer weniger. Ich habe das Gefühl, dass ich von Woche zu Woche mehr den Kontakt und die emotionale Verbindung zu Bobby Roode verliere, weil das so wenig passt mit dem. Ja, wir haben ein Triple Threat Match gehabt um den US-Title. Fand ich einen absolut gut gearbeiteten Kampf. Sehr schnell, natürlich sehr oft nach altem Muster, sprich einer draußen, zwei Leute drin. War mir wieder ein bisschen viel, aber trotzdem war das ein unterhaltsames Match und vor allem auch mit überraschendem Ausgang. Ulrich.
Ja, also ich finde, so Bobby Roode kurz, mich irritiert, dass er eine rote Robe anhat. Für mich, irgendwie ist Bobby Roode blau, für mich gefühlt. Der war doch in NXT die ganze Zeit immer nur blau, blau, schwarz, irgendwie, also halt andere, genau die andere Farbkulisse. Wogegen aber sein, er hat ja noch einen relativ pompösen Einmarsch, während der von Nakamura immer noch langsam völlig im Arsch ist. Der war diesmal auch ganz schlimm, fand ich. Aber gut, kommen wir nachher noch. Ich fand das Match, ich war sehr, sehr positiv überrascht. Es war ein richtig, richtig gutes Match. Es hatte Tempo, es war eben, hat wenig Durchhänger. Alle, die dabei waren, haben sich bemüht. Die Root-Matches habe ich nicht alle so immer so voll faszinierend gefunden, aber der hat irgendwie hier super nahe gepasst. Es war eine drei Sachen, wo man ja auch nicht, immer noch nicht so ganz weiß, wieso Ziggler da eigentlich dabei war. Aber die haben einfach super passt. Ich fand den Schluss auch dieses Auskontern, die Schlussaktion, sehr, sehr gut gemacht, dass da aus dem End of Days, oder? Ja.
Ja, ja.
Und da kommt dann der Zigzag drauf. Und dass Dolph gewinnt, war so der, haha, doch ein Titelwechsel-Gag, sag ich jetzt mal. Es macht keinen wirklichen Sinn, wir nehmen ja jetzt hier vor SmackDown auf, wo vielleicht irgendwie die Story ja weiter, es muss ja jetzt mal eine Story drum kommen, weil vorher hatte ja Dolph kaum eine Story, der war jetzt halt einfach in dem Match dabei. Und wir haben ja alle vermutet, der ist dabei, dass er gepinnt wird, fertig. Aber nix, dann gewinnt er sogar. Ich gönn's ihm ja, weil ich mag, also Dolph Ziggler als Charakter finde ich gut als Wrestler, seine gesellschaftspolitischen Meinungen jenseits des Rings, ich glaube, die kann ich nicht ganz so gut finden, aber das ist eine andere Baustelle. Ich versuche das zu trennen. aber ich finde, also ich fand's gut. Ich fand die Überraschung cool, das macht den ganzen Kampf, es war jetzt nicht völlig hergeholt, weil er ja schließlich und endlich jemand ist, der auch schon mal was geleistet hat in seiner Zeit und er hat halt einfach die Situation cool genutzt und also ich fand das wirklich ein richtig gutes Auftaktmatch, das mich voll, also super positiv überrascht hat, weil ich halt vorher so, ja, Mai, wird schon. Und ich finde.
Ist halt da, ne?
Ja, also. Ich finde, Corbin ist im Main Roster als Arschloch-Bösewicht quasi, er funktioniert gut. Root ist ein bisschen blass, hat aber in dem Rahmen hier gut funktioniert und Dolph auch. Also wobei am Schluss haben sie dann seine Musik laufen lassen. Also da
wird. Ja, eben, das. Das war der einzige Bruch für mich tatsächlich. So, da habe ich dann auch gedacht, so, warum lässt man denn jetzt die Musik laufen? So,
ja, weil er so im Freudentaumel ist, dass es ihm egal war.
Wahrscheinlich sogar. Nee, auch, du hast gerade angesprochen, gerade so die Finishing-Sequenz war auch sehr interessant. Da gab es ja nochmal diesen Fake-Out eigentlich, ne, wo man gedacht hat, irgendwie Baron Corbin klaut sich dann noch die Möglichkeit und wird dann hinterher selber rausgeworfen und so. Da waren schon ein paar coole Sachen dabei, wirklich. Und du hast es gerade gesagt, ne? Also das war so von den Matchabläufen her und von den Kombinationen her, das war unterhaltsam. Mir war es gerade in der Anfangsphase ein bisschen zu viel, dieses typische einer ist draußen, die anderen beiden, einer ist draußen, die anderen beiden sind im Ring, verkloppen sich da. Aber so insgesamt war das echt ein schöner, flotter Opener. Genau das, was ein Opener eigentlich sein sollte. Der war unterhaltsam. Du hattest drei ordentlich aufgebaute Leute, auch wenn Dolph Ziggler so ein bisschen am Anfang so ein bisschen gewirkt hat wie das fünfte Rad am Wagen. Das hat aber hinterher eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Und vor allem war das ja eigentlich auch dann die Grundlage dafür, dass es wirklich eine Überraschung war, als dann der Titel gewechselt ist. Ne? Also Dolph Ziggler als neuer US-Champion, da hätte ich kein Geld drauf gesetzt, ganz im Ernst.
Nö, so. Das war eine große Überraschung, aber also nicht Sensation wäre der falsche Ausdruck, weil er einfach ein Charakter ist oder eine Figur, die man immer, der ist halt da. Also ich nehme auch nicht an, dass er den Titel sehr lang halten wird, aber er hat ihn jetzt halt mal wieder. Und dann kann man machen. Also das war echt gut. Ich habe auch, ich weiß nicht mehr, ob es in dem, haben sie da die Ringsprecher schon vorgestellt im ersten Match? Es war ja ganz fieser Diss von Corey Graves gegen Calvin Knie. Dem hat er nicht zum 11. Geburtstag gratuliert. Das ist gemein. Kommentar, das schmeiße ich hier gleich mal rein, wenn ich eh schon gerade hier abgrätsche. Also, Byron Saxton gehört abgeschafft. Er war furchtbar. Also der war diesmal, ich meine, der ist ja sonst immer schon belanglos und banal und so, der Punching Bag für die anderen, aber der war diesmal richtig, richtig furchtbar mit seiner furchtbar selbstgerechten, obrigkeitshörigen Art und alle sind böse und ich meine, ein Booker T ist ja auch lästig, aber der stottert wenigstens irgendwie so, den kann man wegignorieren, weil er so seltsame Sachen faselt. Aber Byron Saxton, der war diesmal, ich fand den diesmal unangenehm nervig.
Ich muss sagen, ich blende die inzwischen sehr viel aus. Also ich höre Corey Graves noch so ein bisschen, aber den restlichen amerikanischen Kommentar, den blende ich tatsächlich aus. Also ich kann mich jetzt, ich glaube dir das, dass das so gewesen ist, aber ich achte da gar nicht mehr so drauf inzwischen,
ja,
also weil das meistens so belanglos ist.
Man kann's, ja, es war eben so diese aufgesetzte, oh Gott, wie schlimm diese Menschen, also gerade bei Owens und Zane, dann dieses Oberlehrerhafte, diese ganz furchtbaren, bösen Menschen, die so uns, sich gegen uns gestellt haben gut, aber müssen wir halt hinnehmen, bis wir mal wieder irgendjemand feuern. Ich meine, der Otanga hat ja auch wieder in die Pre-Show gedurft, diesmal erstaunlicherweise.
Das stimmt, ja.
Aber hat da den, hab, ich habe keine Ahnung, was der überhaupt gesagt hat diesmal. Also die Pre-Show war irgendwie an mir so vorbeigewitscht, war inhaltlich jenseits des Matches, dass ich echt gar nichts mehr weiß. Aber auch okay.
Ja, also, ja, aber das ist bei mir bei den Pre-Shows immer so. Deswegen schaue ich da, mir da meistens auch echt nur die Matches an. Weil alles andere habe ich ja schon mal gesehen. Und ich muss jetzt nicht da noch mehr gehypt werden. Das klappt ja eh meistens nicht in den Runden.
Ja.
Lass uns mal dann zum nächsten Match springen. Das war nämlich sehr unterhaltsam. Das war der Kampf um die WWE SmackDown Tag Team Championship, das Four-Way-Match zwischen den Champion, den Usos, The New Day, Shelton Benjamin, Chad Gable und Rusev und Aiden English. Und ich muss sagen, ich habe mir, glaube ich, mittlerweile die 12th Day of Rusev Promo am Anfang von Aiden English, glaube ich, inzwischen schon 5-mal angeschaut, weil ich sie so absurd lustig finde. Und wie fucking over ist bitteschön Rusev Day. Wie großartig ist das denn? Ich finde das so gut. Ich habe mich da so kaputt gelacht.
Es ist faszinierend, ja. Einfach diese, es wirkt so wie, wir haben hier die eine Hälfte von dem Tag-Team, wo der andere gegangen ist. Was machen wir mit ihm? Er kann singen. Und wir haben hier Rusev, mit dem wir noch nie so richtig wussten, wie wir ihn vernünftig in Szene setzen können. Ach, packen wir sie mal zusammen und irgendwie funktioniert das.
Das ist unfassbar unterhaltsam. Und ich finde auch Aiden English in der Rolle, wie er das betont hat und wie die beiden auch miteinander interagieren. Und Rusev, der da wie ein Honigkuchenpferd steht und grinst und sich einen ablacht, während Aiden English die Sachen da singt. Das ist einfach geil. Entschuldigung, das ist glaube ich, so typischer Wrestling-Fan-Humor, glaube ich. Ich glaube, da tanzt jeder Wrestling-Fan irgendwie Kasachok, wenn er das sieht. Das ist einfach total lustig.
Ja,
und da geht einem halt das Herz auf und es wirkt halt auch nicht gestellt. Ich glaube, das ist auch noch was dazukommt. Es wirkt so ein bisschen improvisiert und dadurch eben besonders.
Ja, und Rusev wirkt so, als ob sie ihm einfach riesen Gaudi macht, was man die letzte Zeit eher selten mal so, ist ja klar, weil der arme Mann hat ja irgendwie die Arschkarte gezogen permanent. Und jetzt hat er mal was und dann wirkt es einfach. War cool.
Ja, das macht halt unheimlich Spaß. Ich finde halt nur, ich bleib halt dabei, dass eigentlich Rusev brauche ich eigentlich auch jetzt eine andere Entrance-Musik. Irgendwas, was mit Rusev Day zusammenhängt.
Ja. Wenn sie sie längerfristig zusammenlassen, wird es irgendwie Sinn ergeben, ja.
Ja, also ich fand diese Rusev-Matschka fand ich da nicht ganz so passend. Aber ansonsten, die Anfangspromo ist halt geil gewesen und das hat mir riesig Spaß gemacht. Und danach ist mir erstmal aufgefallen, wie blass Shelton Benjamin und Chad Gable dagegen aussehen, so, als die dann reinkamen, so die beiden guten Jungs. Aber ansonsten, auch hier, wir haben ja gesagt, das könnte unser Match des Abends werden. Ulrich, war es denn Match des Abends?
Nee, ich fand's, es ist ein bisschen, ich finde, das hat zwei Hälften gehabt irgendwie. Also diese Match-Stipulation, dass immer vier Leute im Ring sind, das war mir auch mal neu irgendwie. Gab's es schon mal in der Form so? Also das fand ich, nachdem sie es auch zweimal haben sagen müssen vor dem Match, wie es so ab. Erst hat es der Ringsprecher gesagt und dann hat es der Kommentar auch nochmal erklärt. Ich so, seit wann gibt's denn diese Regel so? Das fand ich sehr kurios und vor allem am Anfang war es halt auch wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, als ob da zwei Matches parallel ablaufen. Ganze Weile, wie ich habe auch so ein, zwei Reviews gelesen, wo jemand in diesem Match hätten zwei Ringrichter Sinn ergeben, weil eben zwei Matches parallel liefen. Und ich habe ja darauf gewartet, dass mal zwei Pinfalls auf einmal stattfinden und welchen zählt er dann von beiden so ungefähr, wenn nur einer drin ist. Aber also der Anfang war ein bisschen unkoordiniert. Also es war einfach, man wusste nicht, wo man hinschauen soll, weil zwei Sachen gleichzeitig passieren.
Das war zu viel einfach.
Genau, und am Schluss hin hat sich das aufgelöst mehr, da wurde das Ganze fokussierter und die Schlussphase war dann halt richtig fett und da hat dann halt auch Gable mal so richtig glänzen dürfen. Das fand ich schon sehr beeindruckend, wen der so alles weggesuplext hat, so ungefähr. Einen Big E mal kurz German suplexen und so, dann denkst du auch, wie hat denn das gemacht?
Ja, auch. Auch diese ganzen Chaos-Theory German Suplex, die er da gezeigt hat. Also vor allem auch der gegen Aiden English, der ja absolut brutal aussah. Also das war schon aller Ehren wert. Ich möchte gerade noch mal auf diese ganze Geschichte mit dem zwei Matches, parallel ablaufen, da möchte ich gerade noch mal drauf eingehen. Das hat mich auch wahnsinnig gemacht, weil es hat auch gar keinen Sinn innerhalb dieser Regel ergeben, dass da zwei Pärchen quasi nebeneinander im Ring sitzen und beide, der eine hat seinen Gegner im Sleeper-Hold und der andere irgendwie in einem Armbar oder sonst irgendwas. Und ich dachte so, Leute, was ist denn das jetzt hier? Also, das ergibt doch rein von der Match-Stipulation her gar keinen Sinn. Das wirkte auf mich so ein bisschen so wie, ja, okay, wir müssen das Match ein bisschen länger machen. Wir versuchen was Außergewöhnliches. Versucht mal so ein bisschen zwischendurch Zeit zu schinden. Das hat für mich überhaupt nicht gepasst und hat mich dann auch wirklich in dem Moment so aus dem Kampf rausgenommen, weil das einfach meiner Vorstellung dieses Kampfes komplett widersprochen hat. Ne? Also, dass dann auf einmal 2x2 da am Rumturnen sind. Fand ich ganz merkwürdig und kann ich halt eben vollkommen nachvollziehen, was du da gerade eben gesagt hast. Ansonsten aber, ja, das Finale war dann halt eben super cool einfach. Also wenn dann alle 8 Leute da ihre Aktionen gezeigt haben, auch da hat ja, eigentlich hat ja jedes Take-Team so den Moment gehabt, wo man gedacht hätte, die holen jetzt den Titel, ne? Also Chad Gable und Shelton Benjamin hatten diese Momente gehabt, wo dann Chad Gable einen der Usos im Texas Cloverleaf hatte, Rusev hatte dann ja ich glaube, erst Chad Gable und danach Big E im Accolade und dann eben später dann, als dann die Usos reingekommen sind und das Finish dann da vorbereitet haben. Ich fand es gut, dass hier kein Tag-Team sah hier irgendwie unterlegen aus, sondern du hast das Gefühl, dass jeder könnte zu jedem Zeitpunkt irgendwie den Sieg holen. Alle hatten irgendwie ihre großartigen Momente und das war in der zweiten Hälfte des Kampfes, nach diesem ganzen 2x2-Kram, war das echt ein extrem unterhaltsamer Kampf und der hat mir richtig Spaß gemacht. Also, auch ich bin mir nicht ganz sicher, also was mein Match des Abends ist, aber das hat mich jetzt hier zumindest unterhalten. Und dieser Kampf hätte aber auch für mich noch besser funktioniert, wenn es halt nicht diese komische Phase da zwischendurch gegeben hätte. Also,
ja, also wenn der Anfang nicht so konfus gewesen wäre. Also dann der Schluss macht alles wieder gut, aber der Einstieg, der war ein bisschen merkwürdig. Diese Dualität so ungefähr, die war, diese Stipulation ergibt auch überhaupt keinen Sinn, irgendwie gefühlt für mich. Da steht jetzt 4 Leute im Ring und man kann nur seinen eigenen Partner eintaggen. Ja, okay, aber, was? Wenn es jetzt ein Elimination-Match in irgendeiner Form wäre, dann vielleicht ja, aber so, es ist irgendwie, war sehr merkwürdig.
Ja, das war keine gute Idee. Ich weiß auch nicht, ob man das so nochmal durchführen sollte, sondern wenn, dann muss man halt wirklich all-in gehen. Man muss halt vielleicht auch sagen, wir machen Tornado-Rules dazu, also sprich, dass dann auch draußen gebrawlt werden darf und dass es dann halt wirklich jeder gegen jeden quasi ist und dass aber dann der Pinfall halt nur im Ring stattfinden darf. Aber so hat es einfach einen sehr merkwürdigen Beigeschmack gehabt und ja, nee. Das hat mich nicht überzeugt. Das verhindert bei mir auch, dass dieser Kampf so komplett in meinem Gedächtnis hängen bleibt, obwohl er halt gegen Ende gerade die geilen Aktionen gehabt hat. Da hat es nämlich dann wirklich Spaß gemacht. Aber so insgesamt war es halt so ein bisschen, ja, eine komische Anfangsphase, nennen wir es mal so. Aber trotzdem dann gegen Ende sehr, sehr unterhaltsam, sodass man das auch durchaus sich angucken kann. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja.
Am Ende haben dann natürlich die Usos gewonnen, haben ihren Titel verteidigt und wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass WWE dann doch noch irgendwann den Trigger zieht und Rusev und Aiden English den Titel gibt. Da hätte ich mich jetzt auch drüber gefreut, allein zu hören, was Aiden English dann darüber singt.
Ja, also das würde Sinn machen, weil, ja, ich meine, wer über kurz oder lang mal ein Titelmatch kriegt und wie das dann ablaufen soll, kann man sich ja auch denken, aber vielleicht nicht unbedingt so schnell, wenn es sich vermeiden ließe, schauen wir mal.
Ja, nächster Kampf des Abends ist das Lumberjack-Match zwischen Champion Charlotte Flair und Natalya, natürlich um die Women's Championship. Ja, ich fand es erstmal merkwürdig, dass die ganzen Lumberjacks ihre eigenen Entrances gehabt haben, oder?
Wobei ja der Naomi-Entrance, das war ja der erste, der war richtig lang und die anderen waren ja teilweise dann ein bisschen kürzer, schneller, flotter. Und der Riot Squad, haben die eigentlich alle einen eigenen Entrance? Nee.
Ich glaube, bis jetzt sind die auch immer nur zusammen reingekommen.
Hat eigentlich Absolution, haben die einen eigenen Entrance oder ist da auch Paige quasi die?
Ist Paige, glaube ich, die Führende.
Ja, ja. Ich meine, da macht es ja auch Sinn und alles. Aber die Frage ist, haben die anderen zwei überhaupt einen? Und hier habe ich mir das jetzt auch gedacht, weil gut, der Riot Squad, ja. Also gut, ich finde ein Lumberjack-Match, wo wie viel 7 Frauen waren es außen im Ring?
Ja.
Ja, super. Die können ja dann mal. Und dann stehen sie ja so rum, dass sie dann mal alle 4 Seiten ab. Also, Lumberjacks, da braucht man ein paar mehr, damit es überhaupt irgendwas ergibt. Also, da hat gar nichts gepasst. Da hat einfach gar nichts gepasst. Und vor allem, dann siehst du auch, da kommen die alle raus. Es sind 6 Heels und ein Face.
Ja.
So. Und dann sind die Heels mögen sich zwar untereinander auch nicht wirklich, aber sie sind trotzdem alle böse und also, ich habe jetzt leider schon den Eindruck, der Riot Squad ist für den Arsch. die wo so gut Absolution bis dato bei Raw funktioniert hat, wobei ich jetzt Raw heute Nacht, da hatten sie ja keine, da ging es ja nur darum, dass der Rumble angekündigt ist quasi, okay. Was wir übrigens gut finden, glaube ich, dass Royal Rumble der Frauen jetzt kommt und fix ist, das wird hoffentlich gut. Aber der Riot Squad, der ist vor allem, wieso zum Henker, wenn eh schon jeder glaubt, Liv Morgan sieht aus wie eine billige Alexa Bliss-Kopie, warum gebe ich ihr auch noch die Frisur, die genauso ausschaut wie Alexa Bliss in ihrer Harley Quinn-Zeit? Es ist, um Gottes Willen. Ich meine, die Sarah Logan hat überhaupt keine Rolle, außer wir schauen aus wie ein Trampel aus der Steinzeit.
Und hast du dieses GIF gesehen, was gerade bei Twitter rumgeht?
Nee.
Da gibt es auch ein GIF, ich glaube, das ist auch von Clash of Champions, wo es halt auch draußen da zur Sache geht, wo es da geklopft wird und dann Liv Morgan so ganz unbeholfen versucht, irgendwie einen Schlag anzusetzen. Und A, ist es dann irgendwie gegen Sarah Logan und B, geht das auch noch 5 Meter vorbei und es sieht ganz, ganz unbeholfen einfach aus. Und ja, ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen getan hat, die schon so früh hochzuziehen.
Ja, auch überhaupt. Ich fand das Ganze, da hast du dann also 6 Frauen, die dann immer alle auf Charlotte draufhauen, so ungefähr. Das sieht halt einfach so... so billig aus.
Es macht
aus.
Auch gar keinen Sinn.
Es hat kein und das ganze Match und vor allem warum eigentlich und wieso helfen sie Natalia irgendwie doch und das Match, vom Match selber ist mir nicht so viel hängen geblieben, außer dass der Moonsault natürlich wieder irgendwo hinging, außer auf die Leute. Also eher einen Meter vorher gelandet und alle fallen sie dann um wie Dominosteine. Also das Ganze war, ich meine, das Einzige, was an dem Match gut war, war, dass die Richtige gewonnen hat. Aber der ganze Rest war doch echt schlimm und dann das Nachspiel war noch schlimmer, fast.
Ja. Nee, das war kein gutes Match. Also auch Natalia in ihrer Rolle hat mir überhaupt nicht gefallen. Dieses ganz schreckliche Overacting, was am Laufenband gemacht hat.
Ja, und am Schluss
war halt eben gar nicht. Ja, das war das, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Das war richtig schrecklich. Charlotte als Babyface finde ich auch schon schwierig in der Rolle. Man hat natürlich jetzt versucht, da so ein bisschen durch diese Lumberjack-Geschichte noch so ein bisschen zu stärken, aber auch schwierig. Ich fand das einzig Gute an dem Kampf war dieser Konter zum Figure 8, der da am Ende gezeigt worden ist. Also war das da echt cool aus und der Figure 8 sieht einfach spektakulär aus. Ich mag die Aktion einfach sehr, sehr gern und war dann auch sehr froh, dass der Kampf vorbei war. Aber trotzdem, das war mit eines der schwächsten Damen-Matches, glaube ich, das war die wir letzte Zeit gesehen haben. Ja. Und dann kam ja noch diese ganze Geschichte mit Natalia, die sich darüber beschwert, dass ja alle ihr, dass alle sie verlassen hätten und ihr den Rücken gekehrt hätten. Und jetzt kehrt sie uns den Rücken, Ulrich. Bist du traurig?
Ja, dass es so traurig ist, einfach alles. Weil es einfach keinen Sinn ergibt. Sie ist jetzt schon seit Wochen, sie ist ja schon lang Heel. Sie hat keine Freunde. Keiner mochte sie. Das war jetzt schon wochenlang so. Selbst die Heels mögen sie ja nicht eigentlich. Und jetzt sagt sie, und ihr habt mich jetzt abgewiesen, ich weise euch jetzt auch alle ab und so. Und in der Smackdown-Vorschau heute steht so, ja, wie geht's jetzt mit Natty wohl weiter? Und ich denke, keine Ahnung, es interessiert doch auch niemand. Und dann, dass sie halt, ich mag sie ja eigentlich, aber sie kann halt fake weinen, kann sie schon gar nicht.
Boah, das war so schlimm.
Das war
schlimmer als bei jedem Laientheater, oder?
Und dann auch noch wiederholt, weil sie nicht endlich abblenden, damit man es hinter sich hat. Aber auch nochmal kurz vorher, ich fand auch Naomi ist die einzige andere verbliebene Gute quasi, hat aber 3/4 vom Match auf ihrer Ringseite ausgeharrt und nichts getan, obwohl Charlotte dauernd auf die Fresse kriegt. Später kam sie dann mal und hat ihr geholfen quasi als positive Lumberjack-Unterstützung, aber auch da so sinnfrei, ich meine, da stimmt das Verhältnis doch vorne und hinten nicht. Du hast 2 Faces und 7 Heels.
Ich fand auch die Schnute, die Naomi gezogen hat, als die Riot Squad reingekommen ist, fand ich auch sehr witzig. Weißt du, wo man dann so ganz, ganz dicht auf ihr Gesicht gezoomt hat, so nach dem Motto, jetzt guck mal bitte böse. Ja. Ne? Und dann hat sie halt die Schnute gezogen. So. Also ich weiß auch nicht genau, wer da die Schauspielcoaches sind oder sonst irgendwas. Also da muss man eigentlich auch bei WWE mehr erwarten. Und Natalia gegen Ende war halt, das war nicht logisch, das war ganz schrecklich von der Darstellung her. Und grauenhaft.
Ja, also grauenhaft. Das hat vorne und hinten nicht funktioniert und das ist, mal gucken, was jetzt heute Nacht rauskommt, in welche Richtung das weitergehen soll, aber es ergibt ja eigentlich, also eigentlich müssten die ja heute Abend sich auf den Rumble konzentrieren, jetzt wo die Frauen alle wissen, dass sie in den Rumble gehen, aber es macht gar keinen Sinn, also die Frauendivision bei SmackDown, die ist bitter gerade. Ja, also seit dem Trade, seit dem Superstar-Shake-Up ist ja eigentlich ist nur bergab gegangen, weil die guten Aspekte, also Alexa Bliss haben sie, gut, Charlotte tut mir irgendwo leid, weil die sitzt da mittendrin und hat nichts zu tun, nichts Vernünftiges, ja, weil alles außenrum so doof ist. Und Alexa Bliss ist die große, große Göttin bei Raw dafür. Also das ist schon bitter. Also
ja, das ist alles nicht wirklich gut. Das hat auf jeden Fall, hatte Superstar Shake auf SmackDown da massiv geschadet. Das haben wir auch schon diverse Male ja gesagt. Und das war jetzt echt nochmal das Armutszeugnis wirklich, was da abgeliefert worden ist. Das war nicht schön.
Ja, und der Riot, Squad ist halt einfach so der billige Abklatsch von Absolution. Und bei Absolution hat man ja die sind alle drei, was wir übrigens, wir haben ja in der Vorschau kurz auch, die haben ja einen Zusammenhang storytechnisch über Tough Enough, wenn man es so herleiten wollte. Und ich finde halt einfach, eine Mandy Rose sieht halt auch aus wie Frau, die, also erstmal sieht sie gut aus, da muss man nicht rumtun, die einfach das Dreifache von der Liv Morgan ist in allem. Und eine Sonya Deville kann man jetzt drüber streiten, aber ich finde immer noch, dass die interessanter ist wie eine Sarah Logan, in der Form, wie ich Sarah Logan bisher wahrnehmen durfte. Aber gut. Naja, was jetzt übrigens hier nächstes Match auch, ich fand komisch, dass sie das Match an dieser Stelle positioniert haben.
Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also so, als wollte man quasi die nicht als Puffer verwenden, dabei wäre es eigentlich das ideale Puffermatch
gewesen. Genau, das wäre das Puffermatch gewesen zwischen den letzten zwei Matches, wo ich gesagt hätte, hier sollte ein Puffer sein, weil es einfach sinnvoll wäre, aber nö, haben sie hier schnell verfeuert.
Genau, und das ist letztlich auch so geworden, wie du es gesagt hast und ich es befürchtet habe. Und beziehungsweise ich habe ja gehofft, dass es anders würde, dass sie wenigstens so 5-6 Minuten kriegen, aber nein. Es war ein 2-Minuten-Run hier, also das Match, was wir jetzt natürlich reden, sind die Bludgeon Brothers, Rowan und Harper gegen die Fashion Police, Tyler Breeze und Fandango. Ja, ich habe gehofft, dass das ein bisschen kompetitiv wird, aber abgesehen von ein bisschen Weggerenne, ich glaube einem Enzo Igiri und 2-3 Schlägen von der Fashion Police war da nicht viel. Die Bludgeon Brothers dominieren weiter und haben dann die Fashion Police zerstört. Damit ist, glaube ich, dieser Fall abgeschlossen.
Ja, es ist. Ja. Also ich verstehe halt auch nicht, da macht man ein halbes Jahr lang rum mit der Fashion Police. Dieses To-Be-Gedöns geht ja wirklich schon ewig rum. Also wenn man jetzt davon ausgehen würde, das wäre geplant gewesen, dass To-Be die Bludgeon Brothers sein sollen am Schluss. Was mache ich ein halbes Jahr? Und das ist der Payoff. Ja. Vor allem, was machen die Bludgeon Brothers eigentlich? Also da kann man ja auch jetzt in der SmackDown Live waren die Usos, die da immer ganz ordentlich von sich geben können. Also die sind ganz nett zum Anhören, wenn man versteht, was du sagst, weil die ja doch ein bisschen slangig sind. Dann wurden sie auch gefragt, was ihre Strategie ist gegen die Bludgeon Brothers, weil die ist ja so quasi die Kollisionskurs, der Titelträger Bludgeon Brothers, muss ja so. Und er sagt, ihre Strategie ist, denen so lange wie möglich aus dem Weg zu gehen und sonst dann, und das Beste zu hoffen. So ungefähr. Das klingt nachvollziehbar, aber mir fehlt hier irgendein, die Bludgeon Brothers haben bei SmackDown kein Gegengewicht. In der Tech-Szene überhaupt nicht und auch so nicht. Bei Raw könntest du ein paar Leute zusammenwürfeln, die in ihrer gleichen Gewichtsklasse sind, sage ich jetzt mal. Plus, ich finde, die Bludgeon Brothers, die geben mir gar nichts. Die geben mir. Okay. Ich fand es sehr lustig, einmal im Kommentar hat jemand aus Versehen dem Harper einen Vornamen gegeben. Das geht natürlich gar nicht, weil Harper und Rowan haben keine Vornamen. Nein.
Genau, die sind wie Cher.
Genau. Außer andersrum. Aber sie haben also keine Vornamen mehr. Irgendwie hat er gesagt, Luke Harper. Und ich immer, der kriegt jetzt sicher eins auf die Fresse, wenn er nachher hinter den Vorhang geht. Die geben mir nichts. Ich meine, so wenig ich Bray Wyatt heute noch sehen kann, aber der hat wenigstens dem Ganzen irgendeinen, wenn auch sehr konfusen Rahmen gegeben. Und hier hast du halt zwei seltsame Typen, die jetzt halt wieder farblich und outfit-technisch aufeinander abgestimmt sind und halt Monster sind irgendwo, aber
genau.
Und dann immer den gleichen Spruch nach dem Match offenbar durchziehen, so, hier wird Bludgeon Brothers und Bludgeon Brothers Smash, so ungefähr. aber halt ohne irgendeine Ausschlag, die Schafsmaske vom Harper finde ich eh furchtbar, die ist so doof.
Das finde ich ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
kann sie nicht mehr sehen.
Ich finde auch den Entrance von den beiden ziemlich cool. Ich mag die Musik von denen irgendwie.
Ja, also die geben mir halt einfach nichts und ich kann nicht sehen, wie man aus denen ein besseres Match rausziehen soll in der Rolle, in der sie jetzt rein inszeniert sind. Mhm. Weil in dem Moment, wo es ein Match ist, wo sie nicht irgendjemand vernichten, dann fragst du dich, was sind denn das für Monster? Die können ja nichts, so ungefähr. Also ein bisschen schwierig.
Das habe ich mir nämlich auch bei dem Kampf gedacht. Also ich habe auch, weil da waren ja auch durchaus so ein, zwei Hope-Spots für die Fashion Police dabei, wo ich mir habe so, geraten die Bludgeon Brothers jetzt doch mal so ein bisschen ins Taumeln und zeigen die ein bisschen Wirkung quasi. Das ist aber nicht gekommen. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, das habe ich mir in dem Moment auch gedacht. sie sind eigentlich jetzt schon fast zu stark, als dass es da ein anderes Take-Team gäbe, was dem wirklich schaden könnte. Klar, ich meine, du hast noch so ein Team wie die Usos und The New Day, das ist ja dann die nächste Stufe quasi. Da muss man da mal sehen, wie man das dann verkauft. Andererseits, wir wissen, das WWE-Universum ist ein Universum, das sehr, sehr schnell wieder vergisst. Und da vergisst man auch schnell, dass die Bludgeon Brothers alles genoshowt haben, genosellt haben. Ich bin mal gespannt, wie man das aufdröseln wird. Also ich finde die Bludgeon Brothers so, ich mag die beiden ja als Tag Team. Ich habe ja immer gesagt so, das ist die einzige Möglichkeit, um Eric Rowan irgendwie bei WWE erträglich zu halten, finde ich. Also anders funktioniert er für mich nicht. Und das ist ja ein gutes Tag Team, das wissen wir ja. Die können das ja abreißen da. Das haben sie ja schon vorher mal gezeigt. Und tatsächlich ist diese Charakterdarstellung jetzt, das könnte halt echt zum Hindernis für die beiden werden und auch für uns werden, weil wir sehen dann vielleicht keine wirklich schönen Tag Team Matches, ne? Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich fand es aber hier auch echt ein bisschen enttäuschend, dass die Fashion Police innerhalb von 2 Minuten die Säge streicht und eigentlich überhaupt gar keine Schnitte gehabt hat. Also wenigstens so ein bisschen, keine Ahnung, mit Cleverness, mit irgendwelchen, weiß ich nicht, irgendwelchen Tricks, ich weiß es nicht. Das hat irgendwie alles für mich nicht hingehauen. Jetzt ist die Fashion Police halt kaputt. Mal gucken, wo sie sich jetzt dann da wieder aufsammeln.
Ja. Ich finde auch ein bisschen, hätte man nicht in dieses ganze Ding dann nächstens Ascension auch noch doch nein mischen können.
Ja, und dass sie zur Hilfe kommen.
Und dann werden halt auch vernichtet, dann hätte die anderen halt noch stärker gemacht. Aber ich fand die Ascension im Namen der Fashion Files fand ich sie echt cool. Und vorher haben sie mir gar nichts gegeben und so dieses komplette sich selbst zum Deppen machen im Rahmen der Fashion Police. Ja. Wir wollen ja nur eure Freunde sein und schummeln euch jetzt einen Freundesvertrag unter der. Also dieser absurde Blödsinn hat die irgendwie sympathisch gemacht. Für mich. Ja. Und jetzt sind sie halt auch, die spielen ja gar keine Rolle so ungefähr. Aber dann hätten wir sie halt da wenigstens das. Ach, ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen traurig.
Ja, das ist richtig. So. Jetzt bin ich gespannt. Beim nächsten Kampf, da glaube ich, gehen unsere Meinungen auseinander und zwar sehr weit. Wir haben gerade eben schon kurz drüber gesprochen im Vorgespräch. Jetzt geht es um die Karriere von Kevin Owens und Sami Zayn. Die beiden treffen nämlich auf Randy Orton, Shinsuke Nakamura und wir haben gleich 2 Special Referees, Shane McMahon und Daniel Bryan. Bei Daniel Bryan gab es erstmal so ein bisschen Verwirrung noch vorher, ob der T-Shirt-Größe irgendwie. Hat aber zum Glück dann doch eins bekommen. Shane McMahon, wie immer, mit seinem komischen Polohemd, was er da immer anhat. War auch furchtbar, so ein Altherren-Polohemd. Ich finde es inzwischen echt albern. Aber naja. Auf jeden Fall, am Anfang sind Shane McMahon und Daniel Bryan ja noch so ein bisschen Freunde gewesen, sind kollegial miteinander umgegangen und haben sich den Ring dann irgendwann geteilt und gegen Ende ist es natürlich dann komplett ausgeartet. 2 Special Referees ist schon ein bisschen merkwürdig. Ich fand es eigentlich ganz gut, sagen wir es mal so. Ich fand es nicht so schlimm, wie es viele im Internet geschrieben haben, weil ich bin der Meinung, dass man hier halt extrem den Story-Charakter des Matches hervorgehoben hat. Ich glaube, dich hat das richtig angekostet, Ulrich, oder?
Ich fand das schlimm. Also das Einzige, dass es nur um die Story geht, war klar, dass wer letztens gewinnen müsste, nachdem sie auch so mehrfach betont haben, dass die nicht nur von SmackDown gefeuert werden, sondern aus der ganzen WWE, dann war es ja noch mehr in your face, was rauskommen muss eigentlich. Ja, klar. Dass sie sich irgendwie in die Haare kriegen werden, war auch klar. Ich fand, als außenrum hat einfach gar nicht funktioniert. Ich meine, Owens und Zayn hätten was Besseres verdient. Ich meine, Orton und Nakamura nicht, weil offensichtlich Nakamura hat gar keine Lust mehr, auch weil er merkt, dass keiner weiß, was man mit ihm anfangen soll. Selbst sein Entrance war irgendwie so. Ich meine, erstens mal, wer nicht schon wegen epileptischen Anfall vom Fernseher wegkippt ist durch dieses Geflackere, dieses völlig sinnfreie, dieses bisschen Rumgedönsens war auch langweilig und Orton ist ja schon seit ewig, hat keinen Bock mehr und fällt jetzt am ersten nur auf, als er so plötzlich Haare hat, an Stellen, wo man es nicht gewohnt ist, was irgendwie sehr merkwürdig wirkt, so.
Ja, vor allem, wenn der am Anfang zum Ring kommt, sieht es noch okay aus, aber sobald der halt da kämpft und so, da sieht er halt aus wie so ein geplatztes Sofakissen, als ob er das am Kopf tragen würde. Ne? Das ist ganz schrecklich, ganz albern. Wie so ein totes Eichhörnchen, was mir auf den Kopf geklebt hat.
Diese 2 Menschen haben nichts gemeinsam, außer dass sie halt die größten Namen sind, die man jetzt noch in den Ring stellen kann, um da halt ein Tag-Team zu füllen, so ungefähr. Also Orton vielleicht gerade noch, aber Nakamura hat doch überhaupt keinen Bezug zu diesem Drama, sage ich jetzt mal. Der hat am ersten nur Bezug zu Sami Zayn wegen gegenseitigem Respekt. Das würde ja noch Sinn ergeben. Also wenn man jetzt Nakamura geturnt hätte, das wäre vielleicht eine interessante Idee gewesen. Aber egal. Also das Match, vom Match ist mir nichts, wirklich fast nichts hängen geblieben. Und irgendwann war dann der Nakamura mal durch den Tisch durch. Okay, das ist auch ist auch mal passiert. Und dann dieses, der Fokus war rein, waren Brian und Shane, okay, aber es, da hätten wir es nicht irgendwie in einem anderen Rahmen machen können und trotzdem ein bisschen gutes Match mitten einmischen können. Zwischendurch wenigstens. Dann, und dann auch diese ganze, wir teilen den Ring auf und am Schluss dann dieser Nicht-Count war aber in der Seite von Brian, das hat er auch ignoriert. Und der hat nicht einmal protestiert so richtig, der hat nur dumm geschaut. Also das Beste war dann nur einfach, dass es vorbei war und dass es ein Fast-Count war. So, und der Stinkefinger von Brian so ungefähr, du, Shane, geht nicht, du mich auch so ungefähr. Das fand ich noch gut, aber das Match an sich war über 20 Minuten für den Arsch. Also ich fand es echt deprimierend, weil wenn ein Orton motiviert ist, dann kann er ja ein bisschen was. Wenn ein Nakamura motiviert ist, dann kann ich ihn ertragen. Wenn Zayn und Owens motiviert sind, sind sie super. Und so war das nichts. Diese vier Leute stehen da im Ring nur dafür da, dass das außenrum ein bisschen Theater gespielt wird. Ich fand's schlimm. Also mir hat's gar nicht gefallen. Ich fand's, okay. Das hat auch der Schluss nicht retten können. Der Schluss, der halt, ich meine, der absehbare Schluss, nur wie er ausgeführt wird. Aber nee, das hat mir gar nichts gegeben. Ich fand's, ich habe ja Hoffnung gehabt, dass die Beteiligten was draus ziehen können, aber es hat halt nicht, nö. Nee, es war einfach schlimm. Nur halt eben, und vor allem, wo es, gut, wie wir ja gesagt haben, wir nehmen es auf, bevor SmackDown ist, wie die Story jetzt weitergeht. Damit steht und fällt das alles. Und die Frage ist einfach, wohin soll sie eigentlich weitergehen? Weil wenn Brian nicht wieder in den Ring zurückgeht, dann ist das auch alles für den Arsch irgendwo. Und ja. Man tut sich schwer. Wobei auch die, der Kern, an dem sich ja dann am Schluss der Zoff entzündet hat, dieses Brian fällt auf Shane und der muss dadurch seinen Pinfall unterbrechen, seinen Count, weil ihn Owen schupft. Das ging ja, das war, mir fehlt hier ein bisschen das, der Faktor Owens hat das ausgelöst. Vielleicht wird das ja dann heute durch die Zeitlupe besprochen. Kann ja sein, dass dann die Schuld Owens in die Schuhe geschoben wird. Aber dass das, das war irgendwie so komisch auch, so gedämpft.
Mich hat's auch gewundert, dass Daniel Bryan nicht gesagt hat, irgendwie so, dass er geschubst worden ist, nachdem er da auf ihn draufgefallen ist, sondern einfach nur so schockiert gewesen ist, als ob er etwas getan hätte. Aber de facto hatte er eigentlich nichts getan, sondern er ist gestoßen worden. Ja. Also das war ja quasi äußere Einwirkung. Das ist als wenn keine Ahnung. Und das hat für mich auch einen kleinen Bruch gegeben. Ja. Und ich konnte diesen Story-Aspekt, habe ich halt hier vorgeschoben, weil, wie du schon gesagt hast, ne, also die beiden Teams, dass ja Randy Orton und Shinsuke Nakamura so gar nichts miteinander zu tun haben, das hat mich auch genervt. Und für mich war halt eben auch klar, dass das irgendwie, muss das ja auf so eine Geschichte rauslaufen. Für mich war eigentlich hier hauptsächlich das Interessante an der Sache, wie geht's halt dahin? Was mich unter anderem halt eben schockiert hat, war die Tatsache, wie Shinsuke Nakamura dargestellt worden ist. Also der war ja gar nicht existent quasi in dem Kampf. Der hatte eine gefühlte Phase, wo er da wirklich mal aufdrehen konnte, dann ging es raus, dann ging es durch den Tisch und dann war es das. Das war ja absolut grauenhaft. Ich weiß nicht, was man gerade mit dem vorhat, aber der wirkt jetzt gerade nicht wie der nächste große Superstar in irgendeiner Form und auch die Crowd, die weiß ich nicht, also die verliert ja auch immer mehr den Bezug zu ihm. Also was er doch am Anfang für Reaktionen gezogen hat und mittlerweile, das ist ja gar kein Vergleich mehr. Ne?
Nee. Also. Und ich finde auch, also mir erstens das und natürlich auch hier diese ganze, mir wurde auch diese viel zu offensichtliche Story wiederum schlecht erzählt. Also Shane, ist jetzt Shane ein Böser? Ist er doch eigentlich?
Noch nicht.
Ja, aber so diese super plakative, ich unterbreche jetzt den Count einfach so und dann muss er doch wenigstens eine blöde Grimasse dazu machen, so nach dem Motto, fick dich, Daniel, du nicht, so ungefähr, sondern einfach so, schaut so ein bisschen und der, was, ja, warum? Okay, du magst die zwei nicht, du willst sie loswerden, aber dann so sehr Natalia nicht schauspielen kann, die hat wenigstens versucht, das irgendwie zu präsentieren und hier war gar nichts und irgendwie so, hä? Und was? Ja, aber aber das Gute, den Three-Count fand ich dann, den Fast-Count, den fand ich gut. Wo das war
ja,
gut.
Das war hinterher dann eine inhaltsreife irgendwie Eskalation gegen Ende. Ne? Ja. Das hat natürlich dann irgendwie einen Sinn ergeben. Ne?
Wobei auch hier
Ich konnte halt damit leben, wie das Match aufgebaut war. Es war jetzt auch kein Match, was mich wunderbar begeistert hat. Aber ich habe vor allem darauf gewartet, gibt es Gewalt gegen Daniel Bryan? Ich habe wirklich gedacht, dass irgendwann Shane McMahon ihm eine reinhaut oder sonst irgendwas. Ja. Und ich habe auf diesen nächsten ganz, ganz großen Schritt gewartet, weißt du? Und weil das wäre halt der Moment für mich gewesen, so, oh, gibt es jetzt das erste Mal eine körperliche Aktion von Daniel Bryan oder gegen Daniel Bryan in irgendeiner Form, weil ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich bin ein großer Daniel Bryan-Fan. Und das wäre halt dann der Moment für mich gewesen, oh, ist das jetzt nur ein Vorgriff auf irgendwas, was da noch kommt? Oder traut man sich jetzt hier schon was? Ist da nicht gekommen? Aber tatsächlich hat das für mich gereicht, um mich emotional in den Kampf reinzuziehen. Ich war jetzt da nicht super hyped oder sonst irgendwas, aber ich habe halt gemerkt, so okay, ich bin irgendwie in dem Kampf drin und ich will wissen, was da am Ende passiert. Und das hat man dann auch dann, meiner Meinung nach, zumindest ganz ordentlich aufgelöst. Ob man dann dafür ein 20-minütiges Tag-Team-Match braucht mit einer ganz merkwürdigen Stipulation und dann noch zwei Leuten, die nicht zusammenpassen, sag ich mal
dahingestellt.
Und
auch gar keine Lust hatten, scheinbar so wirklich. Ja. Das ist, wir haben ja, ich habe gerade, bevor wir aufgenommen sind, gelesen, dass Randy Orton jetzt dann quasi die nächsten 3 Monate wieder wenig bis gar nicht im Ring steht, sondern halt eine Pause nehmen, eine kreative Erholungspause, und ich glaube, wir können uns auch gut von ihm erholen. Das ist prima so. Mir hat auch hinten nachgefehlt ein bisschen, dass innerhalb des Pay-Per-Views oder Talking Smack das noch ein bisschen aufgearbeitet wird, weil ja SmackDown schließlich endlich erst 2 Tage später ist. Dass wenigstens ein bisschen was. Man kriegt ein Backstage-Video, wo Owens und Zayn während SmackDown live Talking Smack eben, wie sie feiern und er und Owens köpft ein paar Flaschen und spritzt dann den Champagner rum und bespritzt auch die arme Dasha ein bisschen, die so dumm, die so schaut, dass sie nicht völlig nass wird. Und wo sie rufen ein paar Mal Yep, wobei das Yep-Movement finde ich ja ganz witzig. Yep. Und wo sie aber auch da weder eine Reaktion von Shane noch von Brian in irgendeiner Form nixen. Und die auch die sagen jetzt nichts und sie sagen, sie wussten, dass Daniel das Richtige machen wird. Hat er ja auch tatsächlich. Eigentlich.
Ja, eben.
Also, der hat ja nicht irgendwie böse als so ein gut, er hat schnell gezählt, aber vorher war das der Pin ja auch schon. Also, und der hat nicht irgendwie offensichtlich pro Owens und Zayn agiert oder verzögert, wie es ja Shane ganz offensichtlich gemacht hat. Aber ach, also.
Es war halt so ein bisschen, es war halt so ein bisschen Minus mal Minus ergibt Plus, finde ich so ein bisschen, weißt du? Also, Shane McMahon betrügt zuerst und dann dehnt Daniel Bryan auch so ein bisschen die Regeln und dann gewinnt eben Sami Zayn und Kevin Owens quasi, weil sie eh schon gewonnen hätten, so in irgendeiner Form. Ne? Und diese Aktion mit, als dann Daniel Bryan auf Shane McMahon gefallen ist oder geschubst worden ist von Kevin Owens, das akzeptiert man ja quasi in seinem Wrestling-Kopf so als, ja, ne, so ist das halt eben passiert, aber das andere war ja eben mutmaßlich. Ne? Bei dem einen haben die Bösewichte geschummelt, beim anderen dann doch der vermeintlich gute Shane McMahon, der aber, mal schauen, wie lange der noch wirklich gut ist. Also der ist ja jetzt hier schon so am Rande des Gutseins, des Babyface-Seins. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ja, also ich,
die Frage ist, ne? Wo geht's hin? Was für ein Match wird er beim Royal Rumble haben? Oh.
Ja, oder halt bei WrestleMania, aber ich will auch nicht, ich will halt kein Match Daniel Bryan gegen Shane McMahon haben. Also das ist auch, wenn ich nochmal Daniel Bryan im Ring sehen will, dann bitteschön gegen jemanden, der was kann, wirklich kann, und nicht gegen jemanden wie Shane McMahon. Das tut mir leid.
Ich mein,
also
wenn
das
man, ist halt dann wieder, wenn man brandintern bleiben würde, müsste ja AJ Styles sein eigentlich.
Ja, eben, zum Beispiel.
Oder halt, wenn man Crossover, könnte man mit Finn Balor, damit der auch was zu tun kriegt, so ungefähr. Aber also
kannst du von mir jetzt auch einen Sami Zayn gegen ihn stellen oder sonst irgendwas. Ja. Also ist mir egal, aber nicht halt einen, wie alt ist Shane McMahon mittlerweile? Keine Ahnung, mit 40er Papi mit Luxusbauch.
Ja, der so halt bisschen, seine selbstmörderischen Stunts pro Match abliefert, so ungefähr, aber.
Ja, ich meine, er hat auch gegen AJ Styles ja ein super Match abgeliefert, aber man weiß ja nie so genau, wie oft man einen Daniel Bryan noch im Ring sehen würde. Und dann, wenn er tatsächlich nochmal antreten sollte, und auch das nur unter der Prämisse, dass er halt wirklich 100% fit ist, dann doch bitteschön gegen jemand anders und nicht in so einem Story-Match.
Ja, so. Schön wär's, aber vielleicht gegen Mick Foley. Dann, oh Gott, ja. Nee, also, ja. Ich fand's schlimm, aber es war ja dann wenigstens vorbei, also.
Ja, ich fand's okay. Mich hat die Story gegen Ende und auch dazwischen, das hat mich einfach interessiert an dem Kampf. Der Rest war für mich halt Nebensache. Und ich glaube, es kommt halt darauf an, wie man so den Fokus setzt in dem Kampf so ein bisschen. Also mich hat das irgendwie ein bisschen abgeholt, weil ich wollte wissen, wie es ausgeht. Deswegen war es für mich in Ordnung. Und damit ist auch schon Main Event Time.
Ich bin ja auch ein großer Fan von dem Seifenopern-Aspekt vom Wrestling. Also gerade von den Storylines. Aber hier war halt auch die Story zu wenig gut erzählt für mein Empfinden, für die Zeit und was rauskommt und die Interaktion und aber gut, schauen wir halt mal.
Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen voreingenommen durch Daniel Bryan. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so. Ne? Aber dann auf jeden Fall war Main Events Time. Es war ja ein relativ knapper Pay-Per-View eigentlich, nur mit 7 Kämpfen auf der Card und dadurch auch nicht so mega viel Content eigentlich. Da stand sich dann im Main Event dann doch AJ Styles und Jinder Mahal gegenüber. Ja, ich sag mal, das war nicht so schlimm wie befürchtet, aber auch jetzt nicht so richtig geil, aber war okay. Also ich hatte zu diesem Match, ich habe mir das heute noch mal angeguckt und ich habe zu diesem Match keine große Meinung. Ich finde, das war halt irgendwie da. Ich finde, dass AJ Styles hat Jinder Mahal unfassbar gut aussehen lassen. Also, der hat ja alles genommen und jeden kranken Bump irgendwie gefressen, nur damit die Kraft von Jinder Mahal rüberkommt, um dann am Ende halt eben doch irgendwie versus Calf Killer zu gewinnen. Ja, Ulrich, wie war deine Meinung zu dem Match?
Ich finde, es hat mich sehr positiv überrascht, weil ich, aber es liegt halt auch
Okay.
dran, dass die Erwartungshaltung ganz anders. Also ich habe, also es hat die Hoffnung erfüllt, die vage Hoffnung, dass AJ Styles aus Jinder Mahal wirklich einigermaßen ein Match ziehen kann. Auch wenn mir die Anfangsphase, wenn Phase ist ja der falsche Ausdruck, dass AJ hat kaputte Rippen. Oh Gott, das ging mir fast ein bisschen zu lang, aber ich finde, es hat sich am Schluss gut entwickelt.
Ja.
Jinder Mahal hat selten, wenn überhaupt, jemals besser ausgesehen in dem Zusammenhang.
Ja.
Es ist doch ein solides, gutes Match. Also nichts, was man nochmal sehen muss, keineswegs. Aber man kann es anschauen, wenn man, gerade wenn man es in Relation setzt zu den ganzen Orton und Mahal-Matches, die wirklich zum Schreien furchtbar waren, stellen weiß. Ich fand auch sehr angenehm, dass die Singles mal nicht völlig mäßig integriert waren. Sie hatten eine Aktion quasi bloß und sind dafür auch prompt abgestraft worden. Das fand ich, immer dass sie überhaupt eingreifen, das ist legitim, dafür sind sie ja da. Aber dann muss man sie nicht auch wieder dreimal durch den Tisch hauen, wie es sonst immer üblich ist, sondern reicht schon ein Styles-Clash auch schon. Das fand ich okay, dass also tatsächlich auch das natürlich, auch das hat Jinder Mahal ein bisschen gestärkt, dass er mal tatsächlich ohne seine Schergen gewirkt hat, als ob er was könnte. Und nicht
Ja.
nur rein von seinen Vasallen quasi angeschoben werden muss, die ihn ja nur standardmäßig rausziehen, bevor er gepinnt wird. Das ist normal, das finde ich okay. Und dann halt AJ gewinnt, was natürlich völlig okay ist. Also ich fand, das war solide. Es war ein guter, hat mich versöhnt, nachdem ich davor ja ein Match hatte, wo mich gar nicht angemacht, dass das hier so viel besser war, wie ich es befürchtet habe. Was aber eben alles relativ ist, weil vorher habe ich gar nichts erwartet. Ich habe ja auch gesagt, ich bin der Meinung, das dürfte nicht das letzte Match sein, weil es einfach so schlimm sein muss. Aber also es war offensichtlich das bessere Match von den letzten zwei und dann auch an der richtigen Stelle. Und ich bin natürlich jetzt, ich habe die Hoffnung, dass man jetzt das Experiment mit Jinder abhakt. Auch dadurch auch, dass er ja submitted hat und nicht irgendwie, also
Ja.
er hat eindeutig und klar einen Aufgabegriff aufgegeben. Thema durch, sollte man meinen. Keine Ahnung, den kann man jetzt mal 2 Wochen lang pausieren lassen. Ich weiß auch nicht, was wir mit dem jetzt anfangen wollen, aber ein Rematch ja wohl nicht, hoffentlich.
Nee, ich denke auch, dass die Story jetzt langsam durch
Ja.
ist, dass sie erstmal da raus
Wobei
ist.
ich natürlich jetzt nicht einmal wüsste, gegen was dann AJ Styles gerade machen soll, weil ja die nächstgrößten Namen sind alle immer noch mit dem Drama, mit der Seifenoper beschäftigt. Ich kann ja nicht einfach jetzt Owens da rausziehen und wieder gegen Styles lassen, weil der ist ja beschäftigt mit sich und Shane und Brian, und wer ist denn,
Ja, schauen wir
wen
mal.
könnte man denn hinstellen? Es gibt ja niemand.
Ich glaube halt schon, dass es wie über kurz oder lang halt Nakamura sein
Ja,
wird.
aber auch,
Also ich glaube, dass.
der ist ja gerade, der ist momentan nix für mein Empfinden. Der
Ja,
hat man ja gesehen, der hat.
man hat ja ein bisschen Zeit jetzt zum
Ja,
Aufbauen. So.
aber was mache ich so lange mit AJ? Darf der jetzt was Promos erzählen oder was?
Ach, der kriegt dann kleinere
Ja,
Aufbaugegner
so.
einfach. Oder darf in Tag Team Matches mit Nakamura und dann, keine
Guten
Ahnung.
AJ gegen Ty Dillinger vielleicht, dann, damit der Ty auch wieder was zu tun hat. Oder ich meine, Bobby Roode ist ja auch sowas. Den kann man jetzt schlecht rauslösen aus dem. Oder auch Corbin.
Ja.
Corbin wäre auch, mei, aber. Also, bisschen, wohin geht's mit AJ Styles jetzt? Was machen sie mit ihm? Wohin geht's mit Jinder? Hoffentlich nirgends erstmal. Aber also das Match war eine positive, für mich einfach kann man sagen, eine positive Überraschung und ein solider Abschluss.
Ja, ich meine, die beiden haben hier, das war ja eine relativ einfache Geschichte eigentlich. Ne? Du hast hier einen Großen gegen einen Kleinen gehabt. Der Große spielt eben seine Kraft aus. Der Kleinere versucht dagegen irgendwie anzukämpfen und mit seiner Zähigkeit dagegen zu halten. Zugleich dann auch diese Geschichte mit den Beinen. Das war ein solide geworktes Match, so in sich. Du hast es gerade gesagt, die Singles haben keine großartig dominante Rolle gespielt. Jinder Mahal sah gut aus, was er gemacht hat. Ne? Und da waren auch teilweise wirklich coole Aktionen dazwischen, die halt eben auch nochmal seine Kraft unterstrichen haben. Das hat schon so funktioniert. Also da sage ich gar nichts. Also das war für mich ordentlich. Es war jetzt halt trotzdem, wie du schon gesagt hast, jetzt kein Match, an das man sich jetzt die nächsten 15 Jahre erinnern wird, als das größte Match aller Zeiten. Aber es ist, auch wie du schon gesagt hast, bedeutend besser als das, was wir schon mal von gerade einem Jinder Mahal gesehen haben. Und ich finde, hier hat man wieder mal gesehen, was für ein begnadeter Wrestler AJ Styles ist, weil der wirklich, der hat da ja alles gegeben, ne? Also der hat ja wirklich alles aus Jinder Mahal rausgeholt, was nicht nur nagelfest ist, und hat verkauft bis zum geht nicht mehr, jede schlimme Aktion irgendwie genommen, egal wie krank sie aussah. Das war okay, sage ich jetzt einfach mal. Ich persönlich, also ich jetzt rein von meinem Storyline-Empfinden und von meinem Empfinden von den letzten zwei Kämpfen, ich habe mir gedacht, nach dem Ende vom Tag-Team-Match habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich ganz cool gewesen, wenn Sami Zayn und Kevin Owens hier als letztes ein Pay-Per-View im Jahr 2017 verlassen quasi. Das hätte ich schön gefunden. Ich weiß nicht genau, wieso, weil natürlich war das Match nicht so mega geil, aber trotzdem hätte das so für mich vom Aufbau her ganz gut funktioniert. Aber
habe ich ja gesagt, so, ich war ja der Meinung, dass sie das Tag-Team an den Schluss setzen müssen, weil es einfach wichtigere Bedeutung hat, auch quasi.
Ja, eben. Aber jetzt hast du ja gesagt, du hättest gerne andersrum.
Nee, jetzt war es okay, weil es das bessere Match am Schluss war. Das meine ich. Also von der Positionierung her hätte ich das trotzdem nicht. Ich hätte das Tag-Team an den Schluss gesetzt, aber dann wäre die Enttäuschung umso größer gewesen für mich. Also so rum war es letzten Endes jetzt für mich so der Ablauf schon gut, dass nach dem furchtbaren Storyline-Match, das so ätzend war, noch was kam, was mich dann doch noch persönlich gestimmt hat. Und weil es halt eben die Erwartungen übertroffen hat.
Ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, ja. Also, ich hätte es trotzdem andersrum schöner gefunden. Aber das ist halt dann wirklich Geschmackssache, ne? Aber ich glaube, wir haben insgesamt einen Pay-Per-View gesehen, der auf jeden Fall noch Spielraum nach oben offen lässt, aber nicht, längst nicht so schlimm gewesen ist, wie wir beide das in der Vorschau gerade irgendwie da ausgebreitet haben. Also, ich glaube, wir haben da wirklich eine Katastrophe erwartet. Ich finde, man ist über einen Großteil der Zeit trotzdem ganz gut unterhalten worden. Also, der hat schon Spaß gemacht.
Er war halt auch einigermaßen kurz. Sie haben halt nicht auf Teufel komm raus die 3 Stunden vollstopfen müssen, weil wenn es halt eine Viertelstunde kürzer ist, dann ist es halt eine Viertelstunde kürzer. Das war auch auf jeden Fall keine falsche Entscheidung.
Ja, und klar kann man sich über ein paar Sachen streiten. Also ich glaube, der Tiefpunkt des Events war auf jeden Fall das Damen-Championship-Match, was halt überhaupt gar nicht funktioniert hat. Und natürlich so ein bisschen bitterer Beigeschmack bleibt bei den bei der Fashion Police irgendwie so ein bisschen, dass die so untergegangen sind. Aber insgesamt, glaube ich, war das ein durchaus ordentlicher Event, den man sich anschauen kann, aber nicht anschauen muss, würde ich jetzt mal so sagen. Da war kein Match dabei, wo ich jetzt sage, mein Gott, geil. Aber vielleicht erinnere ich mich in einem Jahr noch mal an den Rusev Day. Man weiß es nicht.
Das könnte sein, ja.
Ja, ja, damit würde ich mal sagen, sind wir hier auch an der Stelle durch mit unserer Review zum letzten Event des Jahres. Ulrich, hast du noch irgendwas zu sagen zu dem Event, zu dem, was da passiert ist?
Nicht so wirklich. Also ich würde sagen, wenn mich jetzt jemand fragt, welches Match ich am besten fand tatsächlich, ich glaube, ich müsste das US Championship Match nehmen. Okay. Weil zum einen natürlich die Überraschung am Schluss das aufgewertet hat und hier 3 Leute im Ring waren, die motiviert waren, die gut zusammengearbeitet haben, die auch was liefern konnten und wo nicht irgendwie die Umstände gegen sie gesprochen haben. Und das nächste wäre dann wie halt beim Tag-Team-Match, wo einfach die Stipulation am Anfang das Ganze runtergezogen hat oder halt zu kompliziert, zu heterogen gemacht hat, sag ich jetzt mal. Der Schluss war echt gut und Rusev Day war natürlich auch gut, aber am Match haben sie halt für diese unnötige Stipulation haben sie das Match, hat am Match gekratzt, aber das Championship-Match noch dazu, weil halt einfach vorher niemand gedacht hat, das wird auch wirklich, also ich glaube, da hat auch niemand erwartet, dass es schlecht wird. Aber dass es dann doch so gut wird, war auch eine Überraschung, deswegen ist das für mich mein Match dieses Pay-Per-Views gewesen.
Ja, also ich glaube halt auch, dass bei mir jetzt auch das US Championship-Match wahrscheinlich das Match, was mir am besten gefallen hat. Aber ansonsten, ich finde, das war ganz viel solide bis Gutes einfach in diesem Event dabei. Also ich finde, da sticht jetzt wenig groß heraus, aber mal bis auf 1-2 Ausnahmen davon abgesehen, fällt auch wenig wirklich komplett ab. Also die Matches, die wirklich auch Zeit bekommen haben, die haben mich unterhalten. Also selbst dieses Tag-Team-Match, was du ja überhaupt nicht leiden konntest. Das hat mir Spaß gemacht. Und damit konnte ich eigentlich ganz gut mit dem Event leben, obwohl ich eingeschlafen bin. Aber das führe ich jetzt mal auf andere Sachen zurück. Damit würde ich sagen, sind wir durch hier mit der Runde. Ihr wisst da draußen, wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, dann
schaut ruhig auf iTunes. Ich muss dich unterbrechen, wir haben die Bananen vergessen. Boah. Die Bananen.
Was haben wir? Ach, die Bananen.
Ja.
Die Banane. Für den gesamten Event, ja. Ne? Da würde ich mal sagen, so 5,5.
Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen kritischer und sage 4 bis 4,5. Weil einfach ist. Ja, also ich sage jetzt 4,5, leicht überdurchschnittlich, weil keine Katastrophe. Insgesamt aber zu viel, was mir nicht gefallen hat, aber dafür ein paar positive Überraschungen. Also leicht überdurchschnittlich. 4,5 von 8 Bananen.
Ja, ich spendiere noch eine Banane mehr, einfach aus dem Grund, weil natürlich, weil ich das Tag Team Match nicht ganz so schlecht fand wie du.
Ja, kannst du ja machen.
So. Deswegen bin ich da, glaube ich, heute mal ein bisschen großzügiger. Vielleicht habe ich auch einfach einen guten Tag, weil Weihnachten ist, man weiß es nicht. Aber dann sind wir wirklich dann durch hier mit unserer letzten Review des Jahres. Und wenn euch das hier gefallen hat, ich hoffe, dass Ulrich mir nicht wieder ins Wort fällt, dann schaut ruhig mal auf iTunes vorbei, lasst uns eine Bewertung da oder bei Facebook, da könnt ihr das auch machen. Und wenn ihr uns richtig gut fandet, dann besucht uns bei Patreon, da gibt es uns ebenfalls zum Unterstützen und da gibt es noch zusätzlichen Inhalt, den ihr da erhaltet. Ja, Ulrich, ich würde sagen, sind wir damit durch. Nächste Woche gibt es den großen Jahresrückblick. Da gibt es dann zumindest auch einen Spieler von dir und dann bin ich mit dem Kai und dem David hier und wir sprechen nochmal über das Wrestling-Jahr. Ja, würde ich sagen, wir hören uns dann quasi wieder jetzt zum Wochenende. Und gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Ich sage danke, Ulrich, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.